Ihr Lieben, ich möchte heute aus dem 1. Korintherbrief ein paar Verse lesen, und zwar aus dem 3. Kapitel, 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 15. 1. Korinther 3, Vers 9 bis 15. Da heißt es, Apostel Paulus schreibt, denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einem anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ihr Lieben, das ist ein wunderbarer Text und ein ernster Text. Und wir wollen uns auch diesem Text hier ganz bewusst stellen. Ich möchte ein paar wenige Ausschnitte aus diesem Text herausgreifen und mich darauf konzentrieren. Nun, dieser Text beginnt mit einem ganz wichtigen Begriff, nämlich, wo es heißt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr Lieben, über diese Formulierung, über dieses Wort lohnt sich wirklich sehr intensiv nachzudenken, denn das hat enorme Auswirkungen, wenn wir das verstehen, wenn wir das ernst nehmen und auch für uns ernst nehmen. Ihr Lieben, zuerst einmal, es ist die größte und höchste Auszeichnung, die es überhaupt gibt, für Menschen, die Jesus gehören, dass wir Gottes Mitarbeiter sind. Also ich denke mal, das ist einfach einmal eine Sache, die wir so richtig in unserem Herzen bewegen. Nicht wir, er. Er baut etwas, sein Reich, seine Gemeinde, sein Haus. Es wird hier dargestellt wie bei einem Hausbau, das ist im Vergleich, ja, Fundament, und er baut darauf. Aber es ist sein Haus, es ist sein Werk, es ist sein Reich, es ist seine Gemeinde. Und ihr Lieben, allein das ist schon ein Anlass, dass wir mit Ernsthaftigkeit das auch bedenken und sagen, es ist nicht unser Haus, es ist nicht unser Reich, es ist nicht unser Dienst, den wir aufbauen. Es ist seins. Das hat viele, viele Konsequenzen. Wenn das so ist, wenn wir also Mitarbeiter sind, wenn wir mit ihm sein Haus bauen, dann ist er für dieses Bauwerk der Zuständige und dann ist er für dieses Bauwerk derjenige, von dem alles abhängt. Ich betone, alles. Das bedeutet also zum Beispiel, wir sind als Mitarbeiter Gottes, wir helfen ihm mit an seinem Bauwerk. Dann sind wir von ihm in allen Belangen abhängig. Ihr Lieben, wenn wir das jetzt so hören, auch im Zusammenhang mit unserem Dienst, mit unserem Auftrag, mit unserer Berufung und so weiter, dann lasst uns das wirklich wieder neu ins Bewusstsein bringen und auch uns diese Fragen stellen, die von diesem Text ausgehen. Nämlich, es geht darum, dass wir in allem abhängig sind von ihm. Denn von ihm allein kommt die Beauftragung, Mitarbeiter zu sein. Wenn er mich unter dich nicht beauftragt, hätten wir keinen Dienst. Er ist derjenige, der beruft. Es ist nicht ein anderer Mensch, es ist nicht der Pastor, es ist nicht irgendwer. Die spielen da eine Rolle, die sind da hineingewoben, aber die Stelle, von der alles ausgehen muss, ist, dass er ruft und dass er beruft und dass er beauftragt. Ihr Lieben, es ist für das Bauen des Reiches Gottes wichtig zu wissen, ob jeder von uns in dem, was er tut, berufen ist von ihm. Oder ob wir, wenn wir ganz tief innerlich ehrlich zu uns sind, sagen müssen, eigentlich habe ich mich selber beauftragt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten in der Gemeinde. Manchmal ist es gar nicht so bewusst, ja, dass man sozusagen in dieser Beauftragung von Gott gar nicht so sicher ist, beziehungsweise man hat gar nicht nachgedacht. Man hat sich etwas selber gesucht. Man hat sich selber beauftragt. Man hat sich selber beauftragt, dies oder jenes zu tun. Oder vielleicht ein anderer Mensch hat einen gebeten, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt etwas, was von Gott selber ausgegangen ist. Aber ihr Lieben, wenn wir im Reich Gottes dienen, aus einer Selbstbeauftragung heraus, dann merkt man das. Wo es um eine Selbstbeauftragung geht, das heißt, man will das tun, weil man es eben selber tun will, dann ist es meistens verbunden, dass man den Eindruck hat, da will sich jemand profilieren, da will jemand irgendwie eine Position haben, da will man auch geehrt werden dafür, da will man gesehen werden, da will man gut dastehen und vieles andere mehr. Manchmal dient ein Dienst zur Selbstverwirklichung, aber nicht als ein Auftrag, der direkt von Gott sozusagen auf uns gekommen ist. Deswegen ist diese Frage sehr, sehr wichtig. Wenn wir in einem Auftrag stehen, in einem Dienst, sind wir von Jesus beauftragt und haben wir darüber mit ihm gesprochen. Herr, ist das dein Auftrag? Ist das der Dienst, den ich von dir aus tun soll? Oder ist das mein Wunsch? Und es ist nichts Verkehrtes, wenn man sich etwas wünscht. Auch im Dienst natürlich, ja. Aber das darf nicht die letzte Motivation sein. Die Motivation sein muss, dass wir sagen, okay, ich bin ein Mitarbeiter von Gott und er teilt zu. Er ist der Bauherr. Er sagt, das machst du, das machst du, das machst du. Nicht, ich sage, ich möchte das machen. Und dann kommt sozusagen etwas heraus, was nicht dem Bau dient. Das hat natürlich auch weiterhin die Folge, darf ich es einmal so sagen, wenn er der Bauherr ist, dann ist er auch derjenige, der uns eine Platzanweisung gibt. Er ist es, der jedem Einzelnen, der Mitarbeiter ist, seinen Platz zuweist. Er. Das wird dann oft bestätigt von anderen, aber wenn es nicht er ist, dann ist es gefährlich. Zuerst muss er es sein, auch in meinem Herzen gewiss, dass er mir einen gewissen Platz zuweist. Ihr Lieben, das beginnt schon, wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben und wenn wir zu ihm gehören, dann beginnt diese Platzanweisung schon dadurch, dass er es ist, der jemanden in einen Leib einpflanzt. Er will, dass jeder in einem Leib eingepflanzt ist. Das macht die ganze Apostelgeschichte deutlich und auch der Apostel Paulus. Es geht immer, dass er hinzufügt zur Gemeinde. Er pflanzt in die Gemeinde ein. Und das heißt auch, er pflanzt ein, in welche Gemeinde wir gehören. Er bestimmt darüber. Und es ist wichtig, dass jeder im Reich Gottes sich die Frage stellt, wo ist die Gemeinde, in die mich Gott hineingepflanzt hat? Die Frage nach der Gemeinde, wo ich dahin gehöre, ist nicht eine Frage meiner Auswahl. Dass ich sage, wo gefällt es mir am besten? Dort will ich dabei sein. Oder wo kann ich mich am besten verwirklichen? Oder wo kann ich am leichtesten diesen oder jenen Auftrag erfüllen oder diese oder jene Position bekommen? Das ist alles das, was sozusagen Selbstbeauftragung ist. Aber Jesus möchte uns hineinsetzen, hineinpflanzen in einen bestimmten Leib. Wie wir 1990 die Gemeinde angefangen haben und wir natürlich auch im Vorfeld nicht gewusst haben, na, wie wird das eigentlich? Kommt da überhaupt jemand? Ist da jemand bereit, sich überhaupt da einzugliedern? Wir haben mit Null begonnen sozusagen, ganz neu gestartet. Und da hat uns Gott, der Uli und mir damals, werde ich nie vergessen, sehr deutlich zu uns gesprochen und hat gesagt, ihr sollt niemals Mitglieder werben. Es ist meine Sache. Ich teile der Gemeinde zu. Ihr müsst nie rangeln um Leute. Ihr müsst nie sie irgendwie einfangen oder dann auch halten, wenn sie einmal da sind. Das ist meine Sache. Ich füge hinzu. Das ist uns wirklich ein wichtiger Ansatz geworden und auch geblieben. Denn wenn Jesus nicht zum Beispiel in die Ichtis-Gemeinde die Leute einpflanzt, die er da haben will, nutzt sie nichts. Die werden nie sozusagen Mitarbeiter werden, die durch dick und dünn mit einer Gemeinde gehen. Wenn ihnen was nicht gefällt, dann sind sie gleich wieder weg. Wenn sie aber wissen, Jesus hat mich da hereingepflanzt, dann bleiben sie. Denn da geht es nicht nur mehr darum, was gefällt mir oder was gefällt mir nicht, sondern ist es der Platz, den mir Jesus zugewiesen hat. Und dann fragt man nicht mehr, was habe ich von der Gemeinde, sondern Herr, was willst du durch mich in die Gemeinde einbringen? Das ist ein ganz anderer Ansatz. So versteht Jesus Mitarbeiterschaft, dass er uns eingliedert, dass er setzt, er gibt uns einen Platz und nicht nur, dass er uns gezeigt, in welche Gemeinde, in welchen Leib sozusagen wir hineingefügt sind. Und jeder wird in einen Leib hineingefügt. Denn das ist die Absicht Gottes, dass wir als Leib existieren, nicht als lauter Einzelpersonen, die tun und lassen, was sie wollen, sondern als Leib. Das hat eine Konsequenz. Und das bedeutet nicht nur, dass er uns die Platzanweisung gibt, in welche Gemeinde hinein, sondern auch, wenn wir in der Gemeinde sind, in welchen Dienst er uns haben möchte. Die Platzanweisung kommt von ihm. Da haben wir natürlich unsere Vorlieben und unsere Wünsche und das ist alles nicht verkehrt. Aber wenn wir in einen Dienst hineingehen, in welchen auch immer, und soll er noch so gering sein in den Augen der Menschen, so muss es doch etwas sein, wo wir sagen können, wir sind da von Jesus hineingesetzt worden und uns ist sozusagen der Platz angewiesen worden. Und dieser Platz, an dem er uns haben will, der dient eben nicht dazu, dass ich groß werde mit meinem Dienst, dass ich mich verwirkliche, dass ich möglichst gut dastehe und eine hohe Position habe. Sondern der mich beauftragt, weiß, an welchem Platz er mich setzt. Und er weiß, welche Aufgabe ich da zu erfüllen habe. Wenn wir zum Beispiel den Apostel Paulus hernehmen, nachdem er sich bekehrt hat, da war sein ganzes Leben gekennzeichnet davor, dass er immer wieder von Gott seinen Platz zugewiesen bekam. Er hat sich das nicht ausgesucht. Nie. An keiner Stelle wird deutlich, dass jetzt nehme ich mir das Recht, das oder jenes zu tun oder ich möchte das so gerne tun und so weiter. Von Anfang an, schon wie er nach Antiochien kam, was dann die Ausgangsbasis war für die Missionsreisen, war es klar, das hat er sich nicht selber genommen, da ist er gerufen worden. Er ist hineingesetzt worden in die Gemeinde. Als er dann die Missionsreisen begann, das war nicht seine Idee, Apostelgeschichte 13, Als die Gemeinde versammelt war, da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus den Barnabas und den Paulus, denn ich habe sie für ein bestimmtes Werk ausgewählt. Und so hat Paulus diese Missionsreisen begonnen, weil er einen Auftrag hatte, der von ihm kam. Nicht die Gemeinde in Antiochien hat gesagt, du, das ist eine gute Sache, wenn wir jetzt Mission betreiben und jetzt wählen wir dich oder wer ist bereit und dann zeigt jemand auf. Das ist nicht die Art und Weise, wie Dienste zugeteilt werden, sondern Jesus beauftragt. Und es ist wichtig, dass wir das immer und immer wieder sehen. Und als Paulus dann auf der Missionsreise war, war er ständig abhängig von dem, wie Jesus und der Heilige Geist ihn geführt hat. Und wir wissen, dass er an manchen Orten bleiben sollte und an manchen Orten überhaupt nicht hingehen sollte. Und der Heilige Geist verwehrte ihm dort und dort und dort. Und er musste durch dieses Gebiet hindurchziehen. Auch in Korinth zum Beispiel, da, wie er in Korinth war, da ist er sehr angefochten worden. Und da hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen. Es wird uns berichtet in der Apostelgeschichte 18. Wie der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat, fürchte dich nicht. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und bleib hier. Der ist 1,5 Jahre geblieben. Alles unter der Platzanweisung Gottes. Keinen Schritt. Und wie er dann zurückkam, da gab es ja ein Wort von dem Propheten Agabus, der ihm gesagt hat, öffentlich in der Gemeinde, derjenige, dem ich jetzt mit seinem Gürtel die Hände binde, den erwartet in Jerusalem Verfolgung und Leid. Und Paulus hat von Gott her selber gehört, was das bedeutet. Die Gemeinde hat das falsch ausgelegt. Die Gemeinde, die das gehört hat, hat gesagt, okay, dieses Wort meint, du sollst gar nicht nach Jerusalem gehen, das ist eine Warnung, damit du nicht verhaftet wirst. Und Paulus sagt, ihr lieben Leute, ich höre schon die ganze Zeit, wie Jesus zu mir redet. Ich soll nach Jerusalem gehen und es wird geschehen. Und da sagt er mir deswegen, dass ich vorbereitet bin auf diese Situation. Weil er sagt, ich bin mit dir, aber du musst diese Fesseln tragen. Auch da, er war es wieder. Der Herr, meine ich, ja. Der sie Beauftragung gegeben hat und so weiter. Also alles kommt von ihm. Die Berufung kommt von ihm. Die Platzanweisung kommt von ihm. Der Dienst kommt von ihm. Immer natürlich bestätigt durch andere, das ist nicht diese Frage jetzt. Und dann, was noch von ihm kommt, sind dann die Gaben, die er uns gibt. Die Gaben, die er uns gibt, damit wir eben diesen Dienst am Hause Gottes in der richtigen Weise und vollmächtig ausüben können. Auch die Gaben sind von ihm, nicht nur der Ruf, nicht nur die Platzanweisung, sondern auch die Gaben, alles kommt von ihm. Und dabei ist es wichtig zu verstehen, mit diesen Gaben sind natürlich alle Gaben gemeint, die wir haben. Das sind die natürlichen Begabungen genauso. Ihr Lieben, niemand hat sich die natürlichen Begabungen, die er mitbekommen hat, von Geburt an selber erworben. Wenn jemand musikalisch ist, dann ist er musikalisch. Wenn jemand in dieser oder jener Weise begabt ist von seiner natürlichen Ausstrahlung her, dann ist es eben von seiner natürlichen Begabung her, dann ist es auch von Gott. Ich kann nie sagen, ich habe diese Gabe mir selber erworben. Und es ist nie mein Verdienst. Und natürlich auch bei den anderen Gaben. Den übernatürlichen Gaben, wie sie in 1. Korinther 12 dann auch sehr deutlich ausgesprochen werden. Es sind Gaben, die wir von ihm empfangen, die nie ein Verdienst sind. Sie sind immer ein Geschenk. Von ihm empfangen wir diese Gaben. Und deswegen, weil sie von ihm sind, müssen sie wir auch in seinem Sinne einbringen. Es ist alles von ihm abhängig. Das ist das, was mir irgendwie auf dem Herzen liegt, für mich, für jeden von uns, so deutlich zu machen. Von ihm kommt alles. Er ist der Chef. Er teilt zu. Er setzt ein. Er fügt hinzu. Und das sind ganz wichtige Elemente, über die wir sozusagen auch nachdenken müssen. Nur natürlich, wenn es um Gaben geht, dann geht es darum, dass wir sie trainieren, dass wir sie üben, dass wir sie sozusagen auch ausbilden, bilden mehr und mehr. Das ist schon unsere Aufgabe. Aber der Empfang der Gaben, das ist etwas, was wir nicht selber tun können. Und ihr Lieben, dieses ganze Spektrum dessen, was Mitarbeiter Gottes bedeutet und diese Abhängigkeit von ihm, dieses Thema behandelt ja der Apostel Paulus im selben Brief im Kapitel 12 sehr ausführlich. Ich habe schon angedeutet, es ist dieses Bild vom Leib. Wir sind zusammen ein Leib und jeder von uns ist ein Glied. Und in diesem Zusammenhang redet ja Paulus sehr deutlich über diese Frage, um die wir jetzt gesprochen haben. Das Erste, darf ich das noch einmal sagen, jeder ist von Gott in einen Leib eingefügt. Man kann sich dagegen wehren. Man kann sagen, ich brauche nicht eine Einheit, ich bin allein für mich Christ. Brauche nicht die Gemeinde. Ich brauche nicht das Eingepflanztwerden. Das ist eine verbindliche Einpflanzung. Versteht ihr? Das ist nicht ein Leben sozusagen von totaler Unabhängigkeit als Christ, sondern das ist eine Einpflanzung, die Gott vornimmt. Und darum ist es wichtig, dass Paulus sagt, jeder ist sozusagen in diesen Leib hineingepflanzt, von Gott hineingesetzt, von Gott angeschlossen an eine Gemeinde. Und dann, wie es der Apostel Paulus ja hier deutlich sagt, es ist eine ganz klare Platzanweisung, die jeder bekommt. Paulus sagt das, der eine ist ein Finger, der andere ist ein Mund, der dritte ist ein Fuß, dann der andere ist ein Arm und die Nase und das Auge und so weiter und so weiter und die Ohren. Nicht jeder ist ein Ohr, nicht jeder ist ein Fuß, nicht jeder. Gott bestimmt das. Das ist eine fundamentale Wahrheit, die für den Aufbau des Reiches so wichtig ist, weil das allein, wenn das verstanden wird und ausgeübt wird, entsteht Einheit. Wenn das nicht in diesem Sinne geschieht, dass von einer zentralen Stelle her, von Gott her, diese Dinge alle zugewiesen werden, wenn das nicht ist, entsteht Chaos. Wir müssen unsere Plätze einnehmen. An der Stelle diese Platzanweisung, die von ihm kommt und damit auch die Gaben, die von ihm kommen. Und das bedeutet aber, dass dieses Eingepflanztwerden und das Eingeordnetwerden und dieses Begabtwerden, ich sage es noch einmal, ihr Lieben, das gilt jedem. Da ist niemand ausgeschlossen. Für jeden ist das die Frage, nicht nur für den oder jenen, sondern für jeden. Für jeden Christen ist es die Frage, ob wir uns in dieser Weise als Mitarbeiter Gottes verstehen, die in ein Bauwerk, das er baut, einpflanzen lässt, in die Gemeinde, die er will, an dem Platz, den er uns geben möchte und so weiter mit den Gaben. Und aus dieser Wahrheit heraus folgert nun Paulus wichtige Dinge. Er zieht daraus sozusagen Schlussfolgerungen, die er sehr, sehr deutlich macht. Und er sagt, wenn jede Berufung und wenn jede Gabe von ihm kommt, dann ist beides ein Geschenk und nicht Verdienst. Ich habe nicht verdient, dass mich Gott in diese Gemeinde gestellt hat, als Prediger zum Beispiel. Ich habe es nicht verdient. Überhaupt nicht. Deswegen darf ich nie etwas auf meine Kappe nehmen und sagen, ja. Wehe mir, wenn ich mich in einer Selbstbeauftragung diese Dinge tue. Und es ist ganz egal, in welchem Dienst man jetzt steht. Es ist immer Geschenk. Es ist immer Geschenk. Weil es von ihm kommt. Es kommt von ihm. Und das bedeutet aber weiters noch, wie Paulus das dann ausführt, vor allem in 1. Korinther 12, er sagt, wenn jede Gabe, und jede Beauftragung von Gott kommt, sind alle wichtig. Ihr Lieben, das ist ein wichtiger Satz. Es gibt keinen einzigen Dienst und keine einzige Gabe, die Gott gibt, die unwichtig ist. Versteht ihr? Da müssen diese Gedanken von groß und klein zerbröseln. Da müssen die Gedanken von ich bin wichtig und der andere nicht so sehr wichtig. Ich habe einen wichtigen Dienst und der andere tut er nur putzen oder was auch immer. Das ist nicht wichtig. Vor Gott ist das vollkommen anders. Und das muss man spüren in einer Gemeinde. Das ist von einer allergrößten Bedeutung und deswegen redet der Apostel Paulus auch in diesem Zusammenhang, wo er über den Leib spricht, über zwei wichtige Dinge. Er sagt, es gibt zwei Gefahren in der Gemeinde. Die eine ist die Überbewertung von Diensten und das andere ist die Abwertung von Diensten. Und er führt das ausführlich aus im 1. Korinther 12. Aber das ist wichtig. Er stellt sich ganz klar vor die Gemeinde und sagt, ich bitte euch, das zu berücksichtigen und das auszuschließen aus eurer Gemeinde. Alles, was eine Überbetonung von Diensten bedeutet, meiner ist der wichtigste. Auf mich kommt es an und auf das, was ich tue. Das andere ist nicht so wichtig. Aus der Überbetonung des eigenen Dienstes kommt Hochmut, kommt Stolz, das Schielen nach Positionen und so weiter und so fort. Und dieselbe Gefahr ist die Abwertung. Dass man sagt, na, dieser Dienst oder jener Dienst, der ist nicht wichtig. Oder wenn man so einen Dienst hat, wo man denkt, ja, mein Dienst ist ja nicht so wichtig wie der des Pastors zum Beispiel. Das ist eine Katastrophe, wenn so ein Denken entsteht. Daraus entsteht Minderwertigkeit. Und daraus entsteht Neid, Missgunst. Hätte ich doch auch den Dienst. Wenn der Finger sagt zum Auge, wäre ich doch auch Auge. Ja, dann könnte ich sehen prophetisch. Aber so mein Finger, ich mache nur praktische Dinge in der Gemeinde. Aber wenn ich Prophet wäre. Und so kommt auf der einen Seite manchmal ist man dann auch neidisch. Oder klag Gott an, Herr, warum hast du mich an diese Stelle gesetzt, die vielleicht so niedrig ist in den Augen der Menschen. Aber vor Gott schaut das völlig anders aus. Und ihr Lieben, das ist ein ständiger Prozess, der in einer Gemeinde laufen muss. Dass wir uns ständig von Gott herausfordern lassen, dass wir uns prüfen, in welcher Weise wir da auch sozusagen von unserer Motivation her und von unserem Denken her eingebettet sind in diese Dinge. Ihr Lieben, von daher noch einmal, es gibt nicht in der Gemeinde groß und klein. Es geht nicht um die Größe. Es geht nicht um die Kleinheit einer Gabe oder einer Berufung. Sondern das, was Paulus am wichtigsten erscheint und es auch so deutlich macht, es geht um das Zusammenwirken der Dienste und der Gaben in Einheit. Das, was dem Apostel Paulus und damit Jesus am wichtigsten ist, wie funktionieren wir miteinander? Nicht, ob ich einen größeren oder kleineren Dienst habe. Wie spielt sich das Zusammenleben, das Zusammenwirken, das Einanderergänzen in der Gemeinde ab? Und das ist ihm sozusagen von größter Bedeutung, denn da sind wir sozusagen in erster Linie herausgefordert, uns auch wirklich von Jesus prüfen zu lassen. Und in Vers 10, da heißt es, ein anderer aber baut darauf, und jetzt kommt ein wichtiger Satz, der das zusammenfasst, was ich gesagt habe. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Auf dem Grund, das ist Jesus. Jeder, heißt das, achte sorgfältig darauf, wie er seinen Dienst tut. Es ist nicht die Frage, jeder schaue, dass er einen möglichst hohen Dienst hat oder großen hat oder effektiven oder im Vordergrund stehenden. Jeder sehe zu, wie er, in welcher Art er seinen Dienst, ob er so oder so ist, darauf baut. Ihr Lieben, das ist entscheidend für Gemeinde. Wie wir Reich Gottes bauen, genau an der Stelle, wo wir sind, wo wir hingesetzt sind. Dieses Wie bedeutet zunächst einmal, in welcher Herzenshaltung wir das tun. Ihr Lieben, ihr wisst, wir wissen, und da ist unser Herz oft nicht frei, es geht immer um die Motivation. Das, was Jesus am wichtigsten ist, nicht, ob wir viel für ihn tun oder viel Erfolg haben, er kann es auch ohne uns diesen Erfolg haben, das ist nicht gebunden an uns, sondern unser Herz, in welcher Einstellung wir das tun. Dass wir unseren Dienst nicht hochstellen oder den anderen gering achten. Dass wir von ganzem Herzen uns einbetten lassen, genau an die Stelle, wo er möchte. Dass wir von ganzem Herzen dann diesen Dienst tun, mit den Gaben, die wir bekommen haben. Dass wir uns verstehen als solche, die mit unserem Dienst andere ergänzen. Nicht über ihnen steht, auch nicht unten steht, sondern wir ergänzen einander. Wir helfen einander. Wir bauen miteinander eng zusammen. Es geht um das enge Zusammenwirken der Dienste, nicht um die Betonung, wer ist wichtiger oder nicht, oder auch welcher Dienst des anderen in seinem Dienst, ob er so oder so ist, dieser Dienst. In welcher Herzenseinstellung wir das tun, das ist sozusagen etwas, was von größter Bedeutung ist. Und wie wir einander in dieser Weise auch unterstützen. Nun, ihr Lieben, wenn wir mit unserem Dienst, den wir tun, wenn wir den überbetonen, wenn wir den Dienst, den wir tun, herausheben, wenn wir mit dem Dienst, in dem wir uns gestellt wissen, absolut setzen, ja, wenn wir den Dienst, den wir tun, herausnehmen aus dem Leib, wenn wir ihn verselbstständigen, wenn wir sagen, das hat mit dem nichts zu tun, was die Gemeinde betrifft, dann schaden wir der Einheit. Dann beeinträchtigen wir das Werk des Herrn. Ihr Lieben, das ist eine wichtige Sache. Das ist eine Herzenseinstellung, das ist eine Frage der Erkenntnis. Wie sehr wissen wir uns als Mitarbeiter Gottes in einem Leib? Aus dem heraus wir arbeiten, natürlich auch nach außen und überall hin. Natürlich gibt es auch Dienste, die mit einem Werk verbunden sind, doch das ist ein Leib. Ein Missionswerk oder sonst etwas, ja. Aber es geht immer darum, wo sind wir eingebettet und wenn wir unseres verselbstständigen und sagen, ja, ich bin nur für mich mein eigener Chef in meinem Dienst, dann ist das etwas, wo man nicht mehr miteinander arbeitet, dann ist das nicht mehr, wo man sich ergänzt, aber wo man auch ein gutes Korrektiv ist. Jesus will, dass wir sein Haus bauen und in seinem Leib bauen und dass wir dieses Bauwerk nicht behindern. Und nun, vielleicht die nächsten Verse, nur so, ich werde nicht jetzt über jeden Vers extra reden, sondern nur von dem Sinn her. Nun ist es wichtig, dass Paulus eben auch zum Ausdruck bringt, dass das Konsequenzen hat, wie wir bauen. Und deswegen hat er hier sozusagen nun auch ein Bild, das er zum Ausdruck bringt und sagt, wir sind in unserem Dienst Menschen, die von Gott bewertet werden. Das ist der ernste Teil jetzt. Es ist nicht egal, ob wir das jetzt in diesem oder jenem Sinn, wie ich es versucht habe zu sagen, tun. Wenn wir unser eigenes Haus bauen, unser eigenes Reich und, mit falschen Motiven. Es ist nicht egal. Auch wenn es jetzt so im normalen Alltag unseres Lebens oder auch der Gemeinde oder des Leibes Christi im größeren Maße gar nicht so dramatisch ist und ja auch keine Konsequenzen hat. Es kommt der Tag, sagt Jesus. Und da wird jeder bewertet. Ob er in richtiger Weise ein Mitarbeiter Gottes war oder nicht. Und darum dieses Bild, das Paulus hier verwendet. Er verwendet das Bild vom Feuer und sagt, es kommt der Tag, wo eine Prüfung stattfindet von Gott her, ob wir mit Gold, Silber, Edelsteinen oder Holz und Stroh sozusagen gearbeitet haben. Und das wird das Feuer, das ist ein Bild jetzt, ja, erweisen. Was durchs Feuer hindurch Bestand hat, das wird bleiben. Was aber, wenn das Feuer kommt und es verbrennt, wird man Schaden erleiden. Paulus sagt es ganz zum Schluss dann noch sehr deutlich, es geht hier nicht um unsere Errettung, nur nicht missverstehen jetzt dieses Wort. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und es wird offenbar werden, was unsere Werke wert waren. Aber das hat jetzt nichts zu tun mit der Errettung, denn es geht nicht um eine Werksgerechtigkeit, nicht durch unsere Werke werden wir gerettet, sondern unseren Glauben an Jesus. Ganz wichtig. Aber es hat Konsequenzen. Es wird an den Tag herauskommen und diejenigen, deren Werke wie Edelsteine, Holz geprüft sozusagen herauskommen, beständig sind, die werden Lohn empfangen. Und die anderen werden Schaden erleiden. Aber sie sind doch gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch. Was das sozusagen dann letztendlich bedeutet, das können wir jetzt nicht kategorisieren und sagen. Aber nur, ihr Lieben, Jesus ist es wichtig, dass die Mitarbeit in seinem Reich, dass sie so geschieht, dass sie von ihm bewertet werden kann, so positiv wie möglich. Das muss ein Ansporn sein für uns. Das muss eine Motivation sein. Ich möchte gerne mit Gold, Silber, Edelsteinen bauen, nicht mit Holz. Und ihr Lieben, hier geht es um zwei Dinge, die irgendwo im Vordergrund stehen. Das eine ist, das, was durch das Feuer hindurch sozusagen sich bewährt, ist das, was echt ist. Das Echte wird bleiben. Gold, Silber, Edelsteine, die geläutert werden und das Echte kommt heraus, nämlich Gold, Silber, Edelsteine. Das bleibt. Es geht um Echtheit. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und es geht um Beständigkeit. Das sind zwei Dinge, die für das Bauen im Reich Gottes wichtig sein. Dass unser Dienst echt ist und dass er beständig ist, das heißt, auf lange Sicht hin aufgebaut ist bis an unser Lebensende. Jesus ist nicht interessiert an schnellen Erfolgen, schnelle große Zahlen, irgendwelches Großes sozusagen und dann fällt alles wieder dahin. Die Beständigkeit. Ihr Lieben, das Echte ist das, was zusammenhängt mit unserer Treue. Das ist für Gott wichtig. Dass wir bis zu dem Zeitpunkt, wo jeder von Jesus wiederkommt oder wir sterben, dass er uns als treue Knechte befindet, das ist echt. Das ist das, was bleibt. Und Treue heißt, wir gehen mit Jesus durch unser Leben, auch in unserem Dienst, in Zeiten, wo wir Erfolg haben und in Zeiten, wo wir keinen Erfolg haben. Wir bleiben ihm treu. Wir geben nie auf. Und das, was Gott schaut auf uns, ist nicht, wie viele Menschen sind durch mich bekehrt worden. Das freut ihn natürlich auch. Aber das, was er bewertet, ist meine Treue. Er zählt nicht die Leute ab und sagt, na, du hast 20 bekehrt und du bist jetzt wertvoller oder echter. Nein, nein, nein. Das ist nicht unwichtig, dass wir viele Menschen zum Glauben bringen. Aber das, was Gott für Gott zählt, ist sozusagen die Treue. Wie oft hören wir im Neuen Testament, vor allem in der Offenbarung, das Wort ausharren. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird die Krone des Lebens bekommen. Nicht wer die größten Erfolge hat im Reich Gottes. So und so viele Heilungen sind passiert durch ihn. Sondern wer ausharrt, das heißt treu bleibt mir und der Berufung, auch wenn sie eine ganz, ganz, ganz menschlich gesehen kleine Berufung ist, wo gar nicht viel um mich herum passiert ist. Vor Gott sind die Dinge anders. Und wenn ich mein ganzes Leben ein Bettler sein müsste und ich wäre treu und hätte gar keine Einflussmöglichkeit, würde Jesus sagen, du treuer Knecht, ich werde dich über viel setzen. Das sind alle andere Wertemaßstäbe, als wir sie haben. Aber das muss uns auch anspornen, dass wir sagen, ja Herr, wir möchten gerne als echt befunden werden. Wir möchten gerne, dass unsere Werke, die wir tun, als echt befunden werden. Durchs Feuer geläutert und dann als echt herauskristallisiert werden. Echt sind diejenigen, alles das, was ich vorher schon gesagt habe, die aus der richtigen Motivation kommen. Echt sind die, die der Einheit dienen und nicht spalten. Echt sind die Werke, die dazu dienen, dass sein Name groß wird und nicht meiner. Dass ich seinen Auftrag erfülle und nicht meinen. Dass ich sein Haus baue, nicht mein Haus baue. Und so weiter und so fort. All die Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe, die sind hier eine ganz wichtige Sache. Und ihr Lieben, lasst mich schließen, indem ich Folgendes sage. Der ganze Hintergrund von dem, was Paulus hier sagt, ist ja eigentlich, dass er die Korinther herausfordern möchte, sich als Mitarbeiter Gottes zu verstehen. Jeder. Es gibt dieses herrliche Wort, das wir immer wieder mal prägen, alle Mann an Deck. Das ist der Punkt, um den es geht. Jeder ist von Gott berufen. Jeder hat seinen Platz. Jeder hat seine Gaben. Jeder hat seine Berufung. Alle Mann und Frau, Hirn und Kinder und Greise an Deck. Das heißt, es geht darum, dass wir in Treue genau den Dienst ausüben, zu dem wir gesetzt sind. Und wenn Gott es ist, der mich beauftragt, hat das eine andere Qualität, als wenn mich in der Gemeinde jemand bittet und sagt, bitte mach das. Oder bring dich da ein bei den Kindern oder wie auch immer. Wenn es nur da deswegen geschieht, weil andere sozusagen mich bitten oder weil gerade Not am Mangel ist und ich muss halt irgendwo einspringen oder ich muss halt auch irgendetwas tun in der Gemeinde. Ihr Lieben, das ist nicht das, was Gott als Mitarbeiterschaft versteht. Jeder muss sich die Frage stellen, bin ich berufen von Gott? Ja, ich bin berufen, aber wozu? Niemand kann sagen, dass er nicht von Gott berufen ist und einen Dienst hat und eingebettet ist und so weiter. Niemand kann es sagen. Wer das sagt, der lügt. Biblisch gesehen. Biblisch gesehen. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht, wenn jemand sagt, mich kann der Herr nicht gebrauchen. Ich weiß auch nicht, wo ich dienen soll. Ihr Lieben, ja, da muss man fragen. Das kommt nicht so einfach daher, sondern das ist auch etwas, was wir fragen dürfen. Herr, wo willst du mich brauchen? Wie willst du mich brauchen? Und so weiter. Und dann fangen Prozesse an, die dauern manchmal ein Stück weit. Aber sie werden durchbrechen. Alle Mann an Deck. Ihr Lieben, ich denke, dass es wichtig ist, das zu verstehen, in der Endzeit, in die wir mehr und mehr hineingehen, ist das noch wichtiger. Warum? Weil in der Endzeit wird es etwas härter werden, als Christ zu leben. Und wenn wir dann diese Dinge, über die ich jetzt geredet habe, nicht verinnerlicht haben, wir sind Mitarbeiter Gottes. Es hängt nicht an mir. Es ist nicht meine Wahl. Ich suche mir nicht das aus, was am leichtesten ist und am schönsten ist und so weiter. Sondern ich weiß, ich bin von Gott gerufen zu diesem oder jenem und ich bleibe daran. Ich werde treu sein. Ich werde ausharren, auch wenn es schwierig wird. Und das betrifft jeden unter uns. Da kann sich niemand dann zurückziehen in die zweite Reihe. Man kann schon, aber das ist nicht der Wille Gottes. Die Gemeinde wird geprüft werden. Und das bedeutet, dass jeder Einzelne von uns geprüft wird, ob das, was wir tun, als Einzelne Bestand haben wird oder es wird verbrennen. Ihr Lieben, es hängt daran, dass jeder Einzelne sich diese Fragen, über die wir jetzt gesprochen haben, auch persönlich stellt und niemand ist ausgeschlossen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, mich will ja niemand. Ihr Lieben, das ist eine Frage, die mit Jesus zusammenhängt. Dann hat man nicht die Ohren weit aufgetan für Gott. Er ist schon in der Lage, jedem zu sagen, wo sein Platz ist und so weiter und so fort. Ich erinnere mich an einen Traum, den die Uli gehabt hat, mit dem ich jetzt schließen möchte. Das ist ein Traum, den sie schon vor längerer Zeit gehabt hat, der jetzt auch da hineinspielt, nämlich im Zusammenhang damit, dass wir berufen sind, eine Arche zu bauen. Bauwerk, es ist jetzt wurscht, ob das ein Haus ist oder eine Arche, mit welchem Bild das auch betrifft. Und dieser Traum war so, manche erinnern sich noch sicher, die Uli war im Meer, und zwar noch viele andere von der Gemeinde im Meer, und wir sind geschwommen im Meer, und es war angenehm, so einigermaßen im Meer zu schwimmen, und plötzlich kam ein riesiges Gewitter, ist aufgezogen, während sie im Meer geschwommen ist. Und dunkle Wolken kamen. Und das Ganze war so bedrohlich, dass sie gedacht hat, jetzt geht die Welt unter. Und typisch für meine liebe Uli war, dass sie gedacht hat, oh fein, jetzt bin ich bald bei Jesus. Wenn die Welt untergeht, das Ende, das ist dann, wenn Jesus wiederkommt. Und indem sie sich so gefühlt hat, oh, jetzt komme ich dann bald zu Jesus, hört sie eine Stimme. Und die sagt ganz laut, sie hat das wirklich gehört im Traum, es ist noch nicht so weit, baut mir eine Arche. Sie ist richtig erschrocken im Traum, bei diesem Wort, es ist noch nicht so weit, ja. Baut mir eine Arche. Und sie hat dann gesehen, wie noch unter Wasser, das war alles im Schwimmen, ja, das ist jetzt ein Bild für das Leben im Geist Gottes. Und sofort, als sie das auch weitergesagt hat, haben unter Wasser die Leute, und da waren vor allem Jugendliche, hört mir zu gut, junge Generation, die Jugendlichen waren die Ersten, die angefangen haben, eine Arche zu bauen. Noch unter Wasser haben sie Bretter genommen und haben sie aneinander gefügt, um eine Arche zu bauen. Und Arche ist ein Rettungsschiff. Es geht darum, dass wir als Gemeinde Jesu das Haus Gottes bauen, also ein Rettungsschiff, in dem viele, 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 viele Tausende Platz haben, die gerettet werden, bevor Jesus wiederkommt. Bauen, aber jeder an seiner Stelle. Und da waren junge Leute, die haben angefangen, diese Bretter aneinander zu fügen, so dass ein Rumpf wird von einer Arche. Und die Uli hat in dem Traum gesehen, wie sie einen großen Wert darauf gelegt haben, dass diese Bretter ganz eng miteinander verbunden sind und so mit Pech zugeschmiert werden, damit das Wasser nicht eindringen kann, damit diese Arche haltbar ist, dass dieses Schiff nicht auch selber untergeht. Die Verbindungen. Jedes Brett ist ein Glied am Leib. Jedes Brett ist ein Teil von dem Ganzen. Alle gehören zusammen. Sie können nur zusammen funktionieren. Wenn da irgendwo eine Spalte ist, dann rennt das Wasser rein und das geht unter. Wenn wir in unseren Diensten nicht den Hauptaugenmerk darauf legen, zusammenzuwirken, ganz eng zusammen zu sein, das ist eine persönliche Kategorie, dass wir einander achten, wertschätzen und so weiter und uns abhängig machen vom anderen, nicht herausholen und sagen, ja, ich mache mir meinen eigenen Dienst, sondern wir gehören zusammen. Und in dieser zusammengeklebt sein und Zusammenarbeit wird das Rettungsschiff entstehen. Und ich glaube, das ist von uns allen ein riesiger Wunsch. Wir möchten eine gut gebaute Arche werden, wo jeder von Gott her weiß, das ist mein Platz, das ist meine Gabe, dort bin ich gerufen und so möchte mich der Herr verwenden mit einem Herzen. Da beginnt's. In der Einstellung des Herzens, Mitarbeiter Gottes zu sein. Das ist die höchste Auszeichnung, die es gibt. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns würdigst dazu, dass wir deine Mitarbeiter sein dürfen. Das ist nicht eine Kleinigkeit, sondern es ist eine ganz hohe Auszeichnung. Und Herr, wo immer wir dienen in deinem Leib, Lass uns das immer bewusst werden. Es ist eine Auszeichnung, dir dienen zu dürfen. Es ist eine Auszeichnung, ganz egal, an welchem Platz wir dir dienen. Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist auch jedem von uns, auch mir, jene Fragen mit in die Woche hineingibst, die du heute jedem Einzelnen von uns stellen wolltest. Im Zusammenhang mit diesem Thema, deine Mitarbeiter zu sein. Ich bitte dich, dass du uns die Willigkeit gibst und die Bereitwilligkeit, dass wir uns von dir prüfen lassen, jetzt schon, welche Einstellungen wir haben, wo wir etwas zu korrigieren haben, wo wir Veränderung brauchen in unseren Haltungen, in unseren Motiven. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns hilfst, dass wir diese Veränderungen auch zulassen im Gehorsam. Herr, wir haben wirklich hier, auch in dieser Gemeinde hier, das große, große Verlangen, dass wir treue und echte Mitarbeiter in deinem Reich sind. Und Herr, wir möchten dir auch von ganzem Herzen sagen und auch versprechen, was du unter uns hervorbringen möchtest, wie du uns gebrauchen möchtest, an welchem Platz du uns stellst. Wir sagen dazu unser Ja. Und gib uns die Bereitschaft, auch wieder erneut Ja zu sagen, auch wenn wir schon wissen, wo du uns hingestellt hast. Dann wollen wir ganz neu sagen, ja Herr, ich will diesen Dienst tun, an den du mich gestellt hast, in deinem Auftrag, in deinem Namen, nicht in meinem. Herr, bewahre uns davor, dass wir unser eigenes Reich bauen. Bewahre uns davor, dass wir unser eigenes Haus bauen. Bewahre uns davor, dass wir uns selbst verwirklichen. Aber auch bewahre uns davor, Herr, dass wir klagen, weil wir denken, unser Dienst ist nicht so wichtig. Bewahre uns davor. Es ist Schuld, Herr. Mach uns zu einer Gemeinde, Herr, wo wir so eng, Hand in Hand, eingehängt, engstens miteinander verbunden, in Abhängigkeit zu dir und in Abhängigkeit voneinander unseren Dienst tun, so wie die Glieder am Leib, die sind organisch eingepflanzt in den Leib. Die können sich nicht einfach loslösen von dem Leib. Sie sind angebunden, eingepflanzt. Und so ist es deine Absicht, Herr, dass wir funktionieren als ein Leib, wo jeder dem anderen dient, wo wir einander aufbauen und wo wir voneinander abhängig sind. Herr, das ist dir wohlgefällig. Und so kannst du uns auch als rechte Mitarbeiter in deinem Bauwerk verwenden. Und so werden wir dich nicht behindern in dem, was du vorhast. Danke, Herr, dass du mit jedem Einzelnen dein Reich baust und dein Haus baust. Und ich bitte dich, dass du auch jeden heute überzeugst durch deinen Heiligen Geist, dass er wichtig ist. Lass niemanden von hier gehen, der sagt, ja, mich betrifft das nicht. Ich habe ja keinen Dienst oder ich weiß ihn noch nicht. Und außerdem ist es sehr unwichtig, wer ich bin und was ich tue. Herr, das ist etwas, was dir nicht gefällt, wenn wir so denken. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du einen Prozess auslöst in uns, der uns an dieser Stelle weiterführt. Das sind entscheidende Dinge in unserem Leben, Herr. Nicht der Erfolg, nicht die Zahlen. Es ist die Frage, wie wir dir Mitarbeiter sein wollen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns da nicht im Stich lässt, dass du uns Offenbarung schenkst, wo wir Offenbarung brauchen, dass du uns Ermutigung gibst, wo wir Ermutigung brauchen, Korrektur, wo wir Korrektur brauchen, und das alles dazu, dass wir Mitarbeiter werden, die in deinem Auftrag und von dir abhängig unser Werk tun. Amen.